Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Stagnation. Die Leistungssteigerung bei den Supercomputern schwächelt. Moralfrage. Supercomputer-Experten diskutieren die Grenzen der Digitalisierung. Privatgeld. Facebook will seine Kryptowährung Libra an den Start bringen. Algorithmen im Alltag. Teil 1. Der Internetlotse. Und das digitale Logbuch. Bio-Birne.
In dieser Ausgabe der Top 500 war die Umwälzung aufgrund der ansteigenden Leistung unterdurchschnittlich. Das ist nicht notwendigerweise ein Zeichen der Besorgnis. Es kann also durchaus ein Zeichen eines ganz normalen Technologiezyklus sein.
Resümiert Erich Strohmeier, einer der Initiatoren der Top 500-Liste der schnellsten Computer der Welt. Diese Liste wurde ja zu Beginn der Woche auf der Supercomputer-Konferenz in Frankfurt am Main vorgestellt. Wie wurden denn die durchaus bedenklichen Zahlen der Top 500-Liste von den 4000 Teilnehmern auf dieser wichtigsten Konferenz im Bereich des Höchstleistungsrechnens aufgenommen, Peter Welchering?
Also zum einen ganz klar als Zeichen eines anstehenden Paradigmenwechsels. Moore's Law, das wird es im Bereich des Höchstleistungsrechnens nicht mehr lange geben, also es wird nicht mehr lange gelten. Also die Annahme, dass sich die Zahl der Transistoren integrierter Schaltkreise regelmäßig innerhalb von 12 bis 24 Monaten verdoppeln wird. Insgesamt war, muss man sagen, diese Supercomputerkonferenz jetzt in dieser Woche eine sehr nachdenkliche Konferenz. Der Hype um das maschinelle Lernen, der wurde kritisiert und ethische Fragen beim Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz, für deren Entwicklung ja das Höchstleistungsrechnen von ganz entscheidender Bedeutung ist, die bestimmten einen Großteil der Debatten. Und methodische Fragen, die in der gegenwärtig ja etwas überhitzten Diskussion über künstliche Intelligenz stark beiseite geschoben worden sind, die wurden eben hier auch sehr intensiv besprochen. Ja, und wo in all diesen Diskussionen die Forschungspolitik dann eingreifen soll, wo sie sich mit ihren Programmen ansiedeln soll, das war auch ein Thema. Die Computerwissenschaftler, die beklagen, dass die Forschungspolitik zu wenig auf den Rat der Wissenschaftler hört, auch in Deutschland. In den USA ist das Verhältnis zwischen Regierung und Wissenschaft ja sowieso einfach nur noch zerrüttet.
Ja, eine Menge Themen also, die auf der Supercomputer-Konferenz oder auf der High-Performance-Computing-Konferenz von Sonntag bis Donnerstag in Frankfurt diskutiert wurden. Eine Übersicht.
Die gesamte Rechenleistung der 500 schnellsten Computer der Welt hat gegenüber dem Vorjahr nur um 10% zugelegt. Das ist der zweitschlechteste Wert, seit der inzwischen verstorbene Informatikprofessor Hans-Werner Meuer vor 25 Jahren die Supercomputerliste ins Leben rief. Listenkönig ist der Summit-Rechner am Oak Ridge National Laboratory, der es auf 148 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde bringt. Ihm folgt der Sierra-Rechner am Lawrence Livermore National Lab mit 94 Billiarden Rechenoperationen. Der Bronzeplatz geht an den Sunway-Computer im chinesischen Supercomputerzentrum Wuxi. Er schafft 93 Billiarden Rechenoperationen. Auf Platz 4 steht ein alter Bekannter, nämlich der Tianche 2A am Supercomputer Center in Guangzhou mit 61 Billiarden Rechenoperationen. Und das war auch die überraschende Nachricht. Viele Experten hatten mit dem Nachfolger des Tianche 2A gerechnet und der erwartete Tianche 3 hätte dann deutlich über den 148 Billiarden Rechenoperationen des Summit-Rechners liegen sollen. Aber der Tianche 3 ist noch nicht fertig. Das wird aber demnächst so sein, meint Erich Strohmeier, der die Top-500-Liste seit 25 Jahren miterstellt. Er rechnet mit einem Supercomputer aus China, der eine Trilliarde Rechenoperationen pro Sekunde erreichen wird. Ein Exaflops-System also.
In China, der strategische Plan ist ja, dass verschiedene Zentren und verschiedene Hersteller reihum jeweils ein großes System bauen, das eben näher an das Exascale rankommt. Und wir erwarten, dass das nächste System, das hört man ja schon, dass das derzeit aufgebaut wird. Wir erwarten, dass die Zahlen, die von dem System kommen, dass das in eine der ersten Positionen, wenn nicht die Nummer 1 in der Top 500 sein wird.
Einen Achtungserfolg konnte das Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München erringen. Der dort neu in Betrieb genommene SuperMUG-NG schaffte Platz 9 der Top 500 mit knapp 20 Billiarden Rechenoperationen in der Sekunde. Das Interesse der Computerwissenschaftler galt dem SuperMUG aber noch aus einem ganz anderen Grund.
Das SuperMOOC ist ja ein System, das vom chinesischen Hersteller von Lenovo gebaut wurde und verkauft wurde und ist das höchste System in der Liste außerhalb von China, das von einem chinesischen Hersteller verkauft wurde. Also Lenovo hat es anscheinend doch verstanden, ehemalige IBM-Kunden bei der Stange zu halten und verkaufen ihre Rechner erfolgreich nicht nur in Europa, sondern gerade auch in den USA an Kunden. Der SuperMOOC ist ein wichtiges Beispiel für Rechner in China hergestellt, die international verkauft werden.
Kritik gab es von den Computerwissenschaftlern am etwas einseitigen Interesse der Forschungspolitik an Systemen mit künstlicher Intelligenz. Erich Strohmeier gibt zu bedenken,
ob sich jetzt alle numerischen Verfahren auf das Machine Learning umschreiben lassen, das ist natürlich fraglich. Und die gute alte lineare Algebra und die guten alten numerischen Verfahren, die werden deswegen nicht obsolet. Es wird nicht einen vollständigen Ersatz der derzeitigen Methoden oder Rechner ergeben.
Numerische Verfahren gelten aber in der Forschungspolitik derzeit als unsexy. Erich Strohmeier spricht deshalb für den Großteil seiner Kollegen, wenn er dennoch eine konsequente und nachhaltige Forschungsförderung für diesen Bereich einfordert. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat diese Forderung nicht hören können. Sie ließ sich zur Supercomputerkonferenz entschuldigen.
Tja, und dabei hätten Forschungspolitiker und Computerwissenschaftler so viel zu besprechen gehabt. Der Supercomputerstandort Deutschland droht zurückzufallen, war ja im Vorfeld der Frankfurter Supercomputerkonferenz immer wieder zu hören. Wie ist das denn von den Computerwissenschaftlern, insbesondere von den Deutschen, diskutiert worden?
Mit Zahlen, also die Zahlen der Top-500-Liste, die sind da ja eindeutig. Vor einem halben Jahr, da hatte Deutschland noch 17 Systeme in der Liste, jetzt noch 14. Und vor einem halben Jahr, da lag die Gesamtrechenleistung der in der Liste vertretenen deutschen Supercomputer bei mehr als 60 Petaflops, also 60 Billiarden Rechenoperationen in der Sekunde. Jetzt ist diese Gesamtrechenleistung unter die magische Marke von 60 Petaflops gefallen. Auf der anderen Seite wird zum Beispiel gerade am Rechenzentrum in Stuttgart mit dem Hawk ein neuer Höchstleistungsrechner gebaut und der dürfte natürlich dann die reinen Listenzahlen auch wieder so ein bisschen nach oben pushen. Es gibt aber auch eine andere Gefahr für den Supercomputerstandort Deutschland und die haben ja Erich Strohmeier und Jack Dongara auch schon so ganz vorsichtig angedeutet. In der deutschen Forschungspolitik dreht sich zurzeit fast alles um Themen der künstlichen Intelligenz. Und hier sehr stark um maschinelles Lernen. Und genau diese Einseitigkeit, die gefährdet den Supercomputerstandort hierzulande auch.
Wo konkret liegt die Gefahr?
Das sind gleich mehrere Gefahren. Also zum einen die guten alten numerischen Verfahren, die werden vernachlässigt. Die sind aber für die Ausbildung von Entwicklern für Supercomputeranwendungen genauso wichtig wie für neue Prototypen von KI-Anwendungen, die auf Supercomputer entwickelt und dann als Embedded-System eingesetzt werden. Und zum Zweiten die Vernachlässigung der mathematischen Modellbildung. Ohne Modellbildung kann es keine Fortschritte in der Algorithmenentwicklung geben. Doch in der Algorithmenentwicklung, da leben die Forscher zurzeit von der Substanz. Denn die Rechenzentren hierzulande, die waren da immer führend, übrigens auch in Sachen künstlicher Intelligenz. Dass jetzt die von der Kanzlerin auch in dieser Woche nochmal so eine Parole auftaucht, bei den selbstlernenden Systemen hänge Deutschland hinterher, das zeigt ja nochmal den einseitigen Blick der Politik auf dieses Thema. Die meisten Ansätze für selbstlernende Systeme, die sind wirklich von Rechenzentren hierzulande ausgegangen. Da gab es Riesenfortschritte bei den neuronalen Netzen, starke Entwicklungen bei den generativen Netzwerken. Aber damit die weiterentwickelt werden können, braucht es eben verfeinerte Modelle, etwa bei Grenzwerten. Und was zurzeit gemacht wird, das ist eben reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die auch noch vielfach auf veralteten Modellen aufsetzt. Und das wird zu einem Entwicklungsabbruch irgendwann führen, wenn eben nicht bald, sehr bald gegengesteuert wird.
Aber in China sind ja ganz gute Erfolge damit erzielt worden.
Ja, was das Social Scoring angeht und was die Prognose angeht. Die Prognosesysteme, die ja dann die Bürger da überwachen sollen. Aber bei der Entwicklung etwa des Tianxi 3, der sich ja massiv verspätet, da haben wir es genau mit solchen Defiziten in der Modellbildung zu tun. Eben auch in China. Und bei den erfolgreichen Anwendungen im Social Scoring, da tauchten inzwischen selbst in China ethische Bedenken auf. Die äußern sich leise, die werden nur in geschützten Räumen besprochen, aber zum Beispiel haben die Supercomputerexperten in Frankfurt mit großem Interesse die Pekinger KI-Prinzipien gelesen, die von der Pekinger Akademie für Künstliche Intelligenz veröffentlicht wurden. Dass diese Dokumente aus China kommen und dass dort die Diskussion über Privatsphäre, über Autonomie des Subjekts, über menschliche Würde und Freiheit, an denen sich eben nicht nur KI-Anwendungen, sondern auch alle Supercomputerentwicklungen orientieren müssen, dass das daher kommt, das zeigt, dass die Wissenschaftlergemeinde weltweit intensiver als je über die ethische Fundierung ihres Tuns nachdenkt.
Wird sich das denn, Peter, auf solche Programme wie das Social Scoring Programm in China auswirken?
Nur sehr, sehr langfristig, aber ja, dann wird es sich auswirken. Gegenwärtig haben wir da in China ja die Situation, dass über die Pekinger KI-Prinzipien offen eben nur in äußerst geschützten Räumen gesprochen wird. Das war übrigens auch in Frankfurt so. Der Druck der chinesischen Regierung auf die Wissenschaftler, der ist groß und die Wissenschaftler haben teilweise wirklich einfach Angst. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass die weitere technologische und damit auch wirtschaftliche Entwicklung Chinas eben von der Loyalität genau dieser Computerwissenschaftler abhängt. Die erarbeiten sich also gerade eine Position, von der aus die Diskussion über ethische Leitlinien erst möglich wird.
Peter Welchering berichtete von der High-Performance-Computing-Konferenz in Frankfurt am Main diese Woche. Vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF
Forschung.
Es ist ein extrem lukratives, aber auch sehr schwieriges Geschäft. Schon lange versuchen weltweit etliche Finanzkonzerne, Telekom-Anbieter oder Start-ups, elektronische Bezahlsysteme, vor allem für kleinere Beträge, im Internet zu etablieren. Doch selbst Konzerne wie Mastercard, Apple oder eBay taten sich bislang sehr schwer. Noch kein System hat es wirklich geschafft, auch nur annähernd so universell und weit verbreitet zu sein wie Bargeld. Nun tritt auch Facebook auf diesem Feld an und will eine eigene Kryptowährung installieren. Aus den USA berichtet Markus Schuler über Libra.
In der Finanzwelt scheint man sich einig zu sein, die neue Kryptowährung von Facebook könnte zu einer echten Bedrohung für heutige Banken und Finanzinstitute werden. Joe Weisenthal ist Finanzexperte beim Wirtschaftsdienst Bloomberg. Es gibt kein Unternehmen auf der Welt, das so groß und breit aufgestellt ist wie Facebook. Wir haben zwar Bezahldienste wie M-Peso, WeChat, Venmo oder PayPal, sie sind aber alle fragmentiert. Es gibt einfach keine Einheit von der Größe Facebooks. Die neue Währung wird auf der sogenannten Blockchain-Technologie basieren. Sie soll aber keinen Kursschwankungen unterliegen, weil sie durch einen Reservefonds mit Dollar, Euro und Yen gedeckt wird. Als eine Art Zentralbank wird die gemeinnützige Libra Association fungieren, mit Sitz in Genf in der Schweiz. Mit dabei sind unter anderem Finanzdienstleister wie Visa und Mastercard, PayPal und Stripe. Außerdem machen Unternehmen mit wie Spotify, Vodafone oder die Fahrdienstvermittler Lyft und Uber. Facebook-Manager David Marcus, der zuvor Chef des Bezahlanbieters PayPal war, sagt, es sei endlich Zeit für etwas Neues. Aber bis zum Start der neuen Währung im nächsten Jahr sei es noch ein langer Weg, so Marcus im Wirtschaftssender CNBC.
It was time to try something new, and this is the beginning of a long journey to launching this new network and this new digital currency.
In einem sind sich die meisten Experten einig: Mit Libra könnte Facebook die Kryptowährungen aus der Nische holen. Kein Unternehmen kommt auf so viele Nutzer wie das soziale Netzwerk aus dem Silicon Valley. Es erreicht rund 2,6 Milliarden Menschen, WhatsApp und Instagram eingeschlossen. Zielgruppe dürften anfangs vor allem Entwicklungsländer sein, wo viele Menschen oft kein eigenes Bankkonto haben oder die lokalen Währungen großen Schwankungen unterliegen. David Marcus.
Cross-border payments are still very hard, very expensive.
Grenzüberschreitende Zahlungen sind nach wie vor schwierig. Sie sind teuer, kosten rund 7% Gebühren und eine Überweisung dauert oft 3 bis 4 Tage. Libra ist digital. Wer die Währung nutzen möchte, muss sich eine App auf seinem Smartphone installieren. Facebook ist nicht zwingend notwendig. Dafür sorgen die anderen Partner wie PayPal oder Kreditkartenunternehmen. Bei Facebook betont man, dieser neue Blockchain ist dezentralisiert. Er wird von all seinen Mitgliedern betrieben. Wir sind nur ein Partner unter vielen, die das neue Netzwerk und deren Währung betreiben werden. Facebook-Manager Marcus sagt, sein Unternehmen erhoffe sich aber, dass seine 90 Millionen Werbekunden ihre Anzeigen künftig in Libra bezahlen werden. Facebook wird nicht Herausgeber der Währung sein. Es wird viel Wettbewerb geben. Wir wollen das Vertrauen der Menschen. Deswegen machen wir große Zugeständnisse in Sachen Privatsphäre. Wir werden keine Transaktionen mit sozialen Daten verknüpfen. Außerdem gibt es innerhalb des Netzwerks einen Wettbewerb. Wettbewerb zwischen den beteiligten Unternehmen. Facebooks ehrgeiziges Vorhaben könnte aber mit erheblichen Hürden konfrontiert werden. Dazu zählen Datenschutzbedenken und Einschränkungen durch Aufsichtsbehörden. An der Wall Street gibt es indes Vorschusslorbeeren. Die Facebook-Aktie legt kräftig zu.
Über die neue Kryptowährung Libra berichtete Markus Schuler.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 1: Der Internetlotse.
Sie begegnen uns immer wieder. Algorithmen, die unser Leben nachhaltig beeinflussen, teilweise sogar bestimmen. Deshalb wollen wir über Algorithmen reden, in einer 12-teiligen Reihe unseres Autors Piotr Heller, die erklärt, was hinter den Rechenvorschriften steckt, die unsere allgegenwärtige Digitalisierung ausmachen. Beginnen wollen wir heute mit den Suchmaschinen-Algorithmen, die in kürzester Zeit aus einem kleinen Startup einen Internetgiganten machten. Doch die Idee dahinter ist alt und analog, denn sie basiert auf den Überlegungen des Wiener Arztes Jakob Moreno, der Anfang des 20. Jahrhunderts gruppendynamische Beziehungen systematisch darstellen wollte.
So ideengeschichtlich ist das wahrscheinlich der richtige Ursprung zu dem, was dann später für Webseiten, wo wir es mit Millionen und Milliarden zu tun haben, ein sehr sinnvolles Kriterium ist.
Um die Parallele zwischen Websuche und Soziologie zu verstehen, die der Mathematiker Sebastian Stiller von der TU Braunschweig hier zieht, muss man sich erstmal klar machen, wie man die Sympathiepfeile in einem sozialen Geflecht interpretieren kann. Man kann sagen, dass Personen, auf die viele Pfeile zeigen, in irgendeiner Form wichtig sind. Das heißt, die Anzahl der Pfeile, die auf eine Person zeigen, spiegelt ihre Relevanz wider. Vor einer ganz ähnlichen Aufgabe standen die beiden Erfinder des Google-Algorithmus vor 25 Jahren. Sie mussten ermitteln, wie relevant eine bestimmte Webseite im Vergleich zu zigtausend anderen ist, um die Funde ihrer Suchmaschine zu sortieren. Dazu nutzten sie die Tatsache, dass das Internet nichts anderes ist als ein gigantisches Netzwerk.
Input.
Wir haben einzelne so Knoten oder Punkte in diesem Netzwerk. Und das sind die Webseiten, die wir irgendwie sortieren wollen nach der Wichtigkeit. Und zwischen den Knoten gibt es Links. Die eine Webseite verweist auf die andere. Das ist der Input.
Spezielle Programme, sogenannte Webcrawler, durchstreifen das Internet und sammeln diese Informationen über Links und Webseiten. Jetzt kann man aber nicht einfach alle Links, die auf eine Webseite verweisen, zusammenzählen und daraus ableiten, wie relevant sie ist. Denn nicht jeder Link fällt gleich stark ins Gewicht.
Also wenn jemand wichtig ist und jemand anderen einen Link gibt, dann ist der wahrscheinlich auch wichtig. Wenn ich unwichtig bin und auf sie verlinke, dann sind sie nur ein bisschen wichtig, aber nicht ganz so viel. Und das klingt jetzt erstmal zirkulär. Ja, sozusagen, woher weiß ich denn, wie toll das jetzt für sie ist, dass ich auf sie verlinke? Ja, das ist so ein bisschen, die Katze beißt sich in den Schwanz. Das ist aber nicht so schlimm.
Weil man dieses Problem mathematisch lösen kann. Das macht der Algorithmus. Wie er das genau tut, ist kompliziert zu beschreiben. Aber man kann sich mit einem Bild behelfen.
Also wir stellen uns das so vor, jeder kriegt so ein Säckchen Wichtigkeit. Wenn jetzt jeder sein ganzes Säckchen nimmt, mit so Sand drin, und dann gibt er diesen Sand an alle Nachbarn weiter, die er für wichtig hält, bis er selber gar keinen mehr hat. Gleichzeitig kriegt er aber von denen, die ihn für wichtig halten, wieder Sand zurück. So, und wenn jetzt magischerweise jeder am Ende genauso viel Sand hat wie am Anfang, dann haben wir die Wichtigkeit genau richtig verteilt. Das ist die Idee.
Output.
Der Output des Algorithmus sind diese Säckchen. Der Algorithmus hat die Aufgabe, diese Säckchen so zu verteilen, dass, wenn wir den Sand weitergeben würden, am Ende wieder jeder genauso viel hat. Das macht die Mathematik.
So weiß der Algorithmus, um im Bild zu bleiben, jeder Webseite ihr Säckchen Wichtigkeit zu. In Wirklichkeit nennt sich dieses Säckchen PageRank und ist eine Zahl. Mit ihr lassen sich die Suchergebnisse sortieren. Je größer der PageRank, desto weiter oben auf der Trefferliste taucht ein Suchergebnis auf.
Performance.
So wie dieser Algorithmus durchgeführt wird, hat er am Ende nach jeder notwendigen Genauigkeit präzise die stationäre Verteilung gefunden. Und dann ist auch gut. Das heißt, an dieser Stelle ist wirklich die Analyse des Algorithmus selber nicht das, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Die entscheidende Frage ist, ob das Kriterium auf das Phänomen anwendbar ist. Also wenn ich ein besseres Kriterium hätte, dann ja, dann würde ich wahrscheinlich der Versuchung erliegen, steinreich zu werden.
So kann man es natürlich auch sehen. Die Grundidee des PageRank hat Google zur erfolgreichsten Suchmaschine der Welt und ihre Programmierer steinreich gemacht. Das zeigt, dass das Kriterium mit den Links gut funktioniert. Aber natürlich reicht es nicht. Der Google-Algorithmus sortiert auch Spam-Seiten aus, er bevorzugt schnell ladende Seiten und Texte, die oft aktualisiert werden oder sich durch gehobenes Sprachniveau auszeichnen und so weiter. Trotz ständiger Optimierung fällt aber manchmal auch etwas Wertvolles durchs Raster.
Systemgrenzen.
Es kann natürlich auch sein, dass man gute Webseiten zu einer Sache hat, die dann gar nicht in Erscheinung treten. Und das ist dieses Problem, dass wenn Sie bestimmte Schlagworte eingeben und Sie haben zum Beispiel eine Firma, die was zu diesen Schlagworten tut oder so und Sie finden sich halt dann wirklich auf der dritten Seite, dann sind Sie halt nicht auffindbar.
Andererseits ist das bei knapp 1 Milliarde Webseiten, die es im Internet gibt, auch gar nicht vermeidbar. Deshalb ist es wichtig, dass Nutzer Suchmaschinen als Werkzeug begreifen und ihre Sucheingaben variieren, um auch das zu entdecken, was die Algorithmen für wenig relevant halten.
Algorithmen im Alltag, das war Teil 1 über den Internetlotsen von Piotr Heller. Und nächste Woche dann geht es um den Routenplaner.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 31849.
Wird aber auch Zeit, Knacki.
Na, Dicker, du weißt doch, Urlaub und ich im Stau.
Auf welcher Autobahn?
Autobahn? Du kennst mich doch.
Okay, Landstraße. Du bist wieder mal abgefahren. Und dann hast du plötzlich wieder mal gemerkt, du stehst im digitalen letzten Jahrtausend. Auf dem Land.
Auf dem Land. Die haben hier sogar ganz moderne Zellen.
Für Handys? Sag bloß, du kannst...
Nee, ich stehe wirklich in der Zelle.
Das ist ja...
Ich hatte ja versprochen, anzurufen.
Worüber sprechen wir? Kupfer?
Nee. Glas.
Glas?
Eine Glassäule mit einem Glasdach, komplett offen.
Wo alle mithören?
Wer denn? Hier ist nix, außer Stau vor einer roten Dorfampel. Alle sitzen im Auto. Künstliche Intelligenz gibt's hier noch nicht.
Ach, künstliche Intelligenz. Wenn es künstliche Intelligenz geben würde, würden Rechner so funktionieren wie die graue Masse in deinem Kopf.
Oh, danke fürs Kompliment.
Nicht in deinem, das war allgemein. So ein Biohirn kann nämlich mehr als nur 148 Billiarden Rechenoperationen im Ja-Nein-Modus.
Wenn andere Biohirne sowas können, kann meins das auch.
Glaube ich nicht. Dann hättest es dir den Knast erspart.
Konnte ja nicht ahnen, dass ich sitzen muss. Wozu brauchst du dieses 148 Billiarden Rechenteil, wenn's Biohirn angeblich besser ist? Um meine Biobirne zu überwachen, dass sie richtig tickt? Für Social
Scoring meinst du? Naja, untypisches Verhalten erkennt so ein Rechenteil halt besser.
Wenn's künstliche Intelligenz gäbe, hätten wir da nicht längst künstliche Biohirne?
Wird doch dran gearbeitet. Die sind dann effektiver als unsere.
Ach, die würden Lösungen gegen Klimawandel auch befolgen?
Hey, Knacki, hast du gerade einen Ethikanfall?
Nee, meine Biobirne stellt gerade logische Fragen.
Welche?
Weiß KI nicht längst, dass Moore's Law endet wie das Ding mit den Reiskörnern auf dem Schachbrett?
Aber für Kriminalitätsprognosen ist KI doch super.
Und wenn KI lernt, unauffällig zu bleiben, will sie dann noch mit Erfindungen auffallen?
Ja, Facebook-freies Peer-to-Peer wird gerade erfunden.
Echt jetzt? Überwachungsfrei? So wie mal bei Skype und Napster?
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Apple warnt vor Brandgefahr bei alten MacBooks. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Bei den 15-Zoll MacBook Pro-Geräten einer älteren Generation können die Akkus überhitzen und so ein Brandrisiko darstellen. Wie Apple auf seiner Support-Seite mitteilte, seien Geräte betroffen, die zwischen September 2015 und Februar 2017 verkauft wurden. Nach Angaben des Unternehmens tauscht Apple die Batterien kostenlos aus. Die Servicearbeiten sollen 2 bis 3 Wochen dauern. Der Konzern machte keine Angaben zur Anzahl der betroffenen Geräte.
Google Maps löscht Millionen falsche Firmeneinträge.
Der Kartendienst von Google wird zunehmend auch als Firmenverzeichnis genutzt. Offenbar gibt es dort jedoch Millionen Verweise auf nicht existente Firmen. Wie Google diese Woche mitteilte, habe der Konzern im vergangenen Jahr 3 Millionen falsche Firmen aus seinem Kartendienst entfernt. 150.000 Nutzerkonten, die mit fehlerhaften Firmenangaben in Verbindung gestanden hätten, seien ebenso gelöscht worden. Im Vergleich zu 2017 ist dies ein Anstieg um 50%. Die Veröffentlichung der Zahlen stellt eine Reaktion auf einen Artikel des Wall Street Journal dar, in dem fehlerhafte Firmenangaben, etwa nicht existente Niederlassungen, beschrieben wurden.
Das Vereinigte Königreich muss die Altersverifikation für Online-Pornos verschieben.
Das weltweit erste Altersverifikationssystem für Online-Pornografie sollte am 15. Juli 2019 in Großbritannien eingeführt werden. Der Start muss nun um mindestens 6 Monate verschoben werden. Grund ist das Versäumnis der britischen Regierung, die EU-Kommission vollständig über die Pläne zu unterrichten. Das umgangssprachlich als Pornblock bezeichnete System wurde bereits 2-mal verschoben. Nach den Plänen der britischen Regierung sollen Anbieter pornografischer Inhalte, die keine Altersverifikation durchführen, von britischen Providern blockiert werden. Kritiker sehen in dem Altersverifikationssystem eine Überwachungs- und Zensurinfrastruktur.
Der Google-Kalender war weltweit ausgefallen.
Diese Woche Dienstag verzeichnete der Kalenderdienst eine weltweite Störung. Anstelle der Kalenderübersicht wurde eine 404-Fehlermeldung angezeigt, dass die Seite nicht gefunden wurde. Die Apps für iOS und Android funktionierten teilweise, die Daten ließen sich aber nicht synchronisieren. Nach wenigen Stunden hatte Google den Fehler behoben, teilte der Konzern auf seiner Service-Seite mit. Der Grund für den globalen Ausfall wurde nicht mitgeteilt.
Niedersachsen stimmt für den Abschied von DAB+.
Der Niedersächsische Landtag hat diese Woche beschlossen, den terrestrischen Übertragungsstandard DAB+ nicht mehr zu fördern. Die Zukunft der Radioverbreitung sei 5G und nicht das Digitalradio, hieß es. Damit wurde ein entsprechender Antrag der FDP am 19. Juni einstimmig angenommen. Die Beschlussempfehlung fordert die Landesregierung auf, DAB+ gemeinsam mit dem Bund zugunsten anderer Standards wie 5G abzuschalten. Die Abgeordneten im Niedersächsischen Landtag sehen DAB+, Medienberichten zufolge, nur als Übergangstechnologie.
Google stellt seine Tablet-Entwicklung ein.
Einem Bericht des Online-Magazins Computer World zufolge hat Google sein Vorhaben aufgegeben, noch im Juni 2 Tablets auf den Markt zu bringen. Der Konzern hat die Angaben mittlerweile bestätigt. Demnach zieht sich Google aus dem Tablet-Markt zurück und wird keine neuen Geräte mehr herstellen. Stattdessen will sich das IT-Unternehmen auf Notebooks und ähnliche Geräte konzentrieren.
Sternzeit, 22. Juni. Gewusst wie? Schlechte Daten, gute Bilder. Der ESA-Satellit Gaia misst von über 1 Milliarde Sternen in der Milchstraße Position und Farbe. Eine Gruppe um Thorsten Enzlin vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching hat aus diesen Daten nun die Verteilung von Staubwolken in unserer Galaxis rekonstruiert, die das Sternlicht verfärben und schwächen. Mithilfe der bildgebenden Software Nifty haben die Astronomen alles nur erdenklich Mögliche aus den Daten herausgeholt. Denn eigentlich gab es nicht genug Daten, um die Verteilung des Staubes eindeutig zu ermitteln. Doch die clevere Software, Nifty bedeutet im Englischen so etwas wie Flott oder Patent, hat mit statistischen Annahmen manche Unsicherheit beseitigt. So gehen Thorsten Enzlin und sein Team davon aus, dass sich der Staubgehalt nicht von einem Bildpunkt zum nächsten dramatisch ändert. Die Software liefert nach der Berechnung nicht nur Bilder der Staubwolken, sondern gibt für jeden Bildpunkt auch noch an, mit welcher Wahrscheinlichkeit er die Wirklichkeit abbildet. Tests, etwa mit künstlich erzeugten Wellen, zeigen, dass Nifty enorm zuverlässig arbeitet. Die Astronomen verbessern das Programm, das aus Daten Bilder erstellt, immer weiter. Inzwischen zeichnen sich auch ganz irdische Anwendungen ab. In einer Kooperation mit der TU München wollen die Fachleute versuchen, mit der Astro-Software die Bildqualität bei computertomografischen Aufnahmen zu verbessern. Im Idealfall lässt sich dann die Dosis an Röntgenstrahlung senken. Das klingt geradezu himmlisch schön. Es gäbe trotz schlechterer Daten bessere Bilder.
Haben die Kirchen einen zu großen gesellschaftlichen Einfluss? Um diese Frage geht es gleich bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon war Manfred Kleub.